SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Sie hören SWR 2 am Morgen. Er war ein Pionier der Sexualforschung. Magnus Hirschfeld gründete bereits vor 125 Jahren das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee, die weltweit erste Organisation, die Homosexualität entkriminalisieren wollte. Nach jahrelanger Forschung und Vorträgen in der ganzen Welt erfüllt sich der Arzt Hirschfeld dann 1919 seinen wissenschaftlichen Traum. Er eröffnet das Institut für Sexualwissenschaften, eine beratende, behandelnde und aufklärende Einrichtung mit internationalem Renommee. Über die Bedeutung dieses Instituts hat nun der Medizinhistoriker Rainer Herrn ein Buch geschrieben. Der Liebe und dem Leid ist gerade erschienen und darüber spreche ich jetzt mit ihm. Rainer Herrn, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, ich grüße Sie.
1919 waren die Sexualwissenschaften noch eine sehr junge Disziplin. Unter welchen Bedingungen hat Hirschfeld sein Institut eröffnet?
Die erste und wichtigste Bedingung ist der Reformstau gewesen, der sich seit der Reichsgründung 1871 aufgestaut hat. Nämlich es sind 50 Jahre, also 1870 bis knapp 1920, dass sich im Sexualstrafrecht im Deutschen nichts getan hat. Und hier wollte Hirschfeld das WHK, Sie hatten es erwähnt, versuchte ja diesen Paragraphen, der Homosexualität kriminalisierte, zu streichen. Und dazu brauchte er eine veritable Einrichtung im Rücken, die ihm wissenschaftliche Argumente liefert. Das also zum einen, das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite ist, Hirschfeld selbst hatte ja gut 20 Jahre wissenschaftliche Arbeit auf dem Buckel, wenn ich das so salopp sagen darf. Und er war 1918/19 auf dem Höhepunkt seiner Karriere, hat eine große Sexualpathologie herausgegeben und er sagt, er möchte dieser Pathologie ein Institut an die Seite stellen, um die Sexualwissenschaft endlich zu etablieren akademisch. Und ja, dazu gründet er das Institut als private Einrichtung. Das ist ganz wichtig. Hirschfeld hat 14 Jahre lang dieses Institut aus der eigenen Tasche mehr oder weniger finanziert.
Ich zitiere mal Magnus Hirschfeld. Diejenigen, welche von der Mehrzahl in nicht erwünschter Form abweichen, streben bewusst oder unbewusst dorthin, wo sie in der Fülle und dem Wechsel der Gestalten unauffälliger und daher unbehelligter leben können. Also das hat er 1904 schon über Berlin geschrieben. Hatte er in der Hauptstadt der Weimarer Republik also auch hervorragende Forschungsbedingungen?
Ja, die Forschungsbedingungen waren außerordentlich gut, aber das Geld fehlte ihm. Hirschfeld hatte eine Stiftung, die Dr. Magnus Hirschfeld Stiftung, eingerichtet, 1918, ausgestattet mit 30.000 Mark. Und nun stellen Sie sich vor, zwischen 1921 und 1924 gibt es die Hyperinflation und das gesamte Geld war futsch. Und das heißt, er musste die Forschung sozusagen wiederum auf Sparflamme herunterdrehen und hatte relativ wenig Mittel dafür. Aber vielleicht noch ein Nachsatz. Das Institut war ja nicht nur eine Forschungseinrichtung, sondern auch eine therapeutische, eine aufklärende Einrichtung und nicht zuletzt eine Zufluchtsstätte für vom Sexualstrafrecht Bedrohte. Und diese Funktionen sind dann sukzessive sozusagen ausgebaut worden. Und ab Mitte der 20er Jahre ist das Institut sozusagen die sexualreformerische Zentrale der Weimarer Zeit.
Hirschfeld war selbst homosexuell. War die Sexualwissenschaft für ihn auch mehr als nur Wissenschaft? Also welche Rolle spielte der Wunsch nach politischer Veränderung? Durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit war ja sein Credo.
Ja, mit der Homosexualität und Hirschfeld ist das so eine Sache. Es gibt keine persönlichen Belege, in denen Hirschfeld sagt, ja, ich bin homosexuell. Wir wissen, der erste Lebensgefährte von Hirschfeld ist überliefert seit 1918, das ist Karl Giese, der auch im Institut gearbeitet hat und mit Hirschfeld zusammen gelebt hat. Aber es gibt kein sogenanntes Outing, wie wir es heute bezeichnen. Und das hat einen Hintergrund, denn wer subjektiv von etwas befangen ist, ist nicht in der Lage, objektiv zu urteilen. Das heißt, wer homosexuell ist, kann über Homosexualität nicht objektiv berichten. Mhm. Und diese Lektion hatte Hirschfeld bestens gelernt.
Wir verorten das Ende der progressiven liberalen Politik der sogenannten goldenen 20er Jahre, die waren ja nicht für alle golden, mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Und auch Hirschfelds Institut wurde 1933 von den Nazis geplündert. Seine Bibliothek verbrannt, das ist ein Jammer bis heute, dass diese Schriften verloren sind. Aber wie sah es mit der Akzeptanz oder gar Anerkennung von Hirschfelds Forschung vor 1933 aus?
Die war gar nicht so schlecht. Wenn wir so die großen Kompendien, Meyers Lexikon oder das Brockhaus nehmen, dann hat Hirschfeld und Hirschfelds Theorie tatsächlich eigene Einträge. Das heißt, er ist auch populär sehr wirksam gewesen, aber das hat auch seine Kehrseite. Er galt immer als Propagandist, als homosexueller Propagandist. Und Hirschfeld hat das sozusagen, hat sich darüber aufgeregt, dass er immer auf dieses Thema reduziert wird. Und dieses Institut hat Sexualität in aller Breite, in aller Diversität, in allen Spielformen versucht, in den Blick zu nehmen, zu beforschen, zu behandeln und dementsprechend zu beraten.
Es gab ja auch Informationen über Empfängnisverhütung oder Geschlechtskrankheiten. Also das war wirklich breit aufgestellt, da das Institut.
Absolut. Es gab riesige Sammlungen genau für diese empfängnisverhütenden Mittel, für Abtreibungsmittel, die illegalen Abtreibungen, an der so viele Frauen zugrunde gegangen sind, da die Öffentlichkeit wachzurütteln und sagen, beratend tätig zu sein. Es ist die erste Sexualberatungsstelle in Deutschland, die 1919 im Institut eingerichtet wird und die zum einen eine Vererbungsberatung, die wir heute etwas problematisch sehen, enthielt, aber vor allem eine Sexualberatung, wie man eine glückliche, eine erfüllte Sexualität leben kann. Das war entsprechend dem Wissen seiner Zeit geschuldet, aber es ist ein Versuch, Sexualität zu einem Thema zu machen.
Was ist denn 1933 durch den Nationalsozialisten dann verloren gegangen an Forschung? Also der Paragraph 175, den Magnus Hirschfeld so bekämpft hat, der ist ja erst weit nach 45 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen worden.
Hirschfeld hat ja sozusagen, der hat ja gerührt wie ein Wilder. Und 1929 gelang es dem Wissenschaftlich-Humanitären Komitee tatsächlich, den Strafrechtsausschuss des Deutschen Reichstages zu überzeugen, dass dieser Paragraph abgeschafft gehört. Mit einer Stimme des Vorsitzenden Wilhelm Kahl, muss man sich vorstellen. Aber durch die Regierungswechsel ist das nie in geltendes Recht umgesetzt worden. Punkt. Aber seit Anfang der 20er Jahre ist Hirschfeld war Jude, immer auch antisemitischen Angriffen ausgeliefert gewesen und insbesondere auch aufgrund der vermuteten Homosexualität. 1921 wurde er auf offener Straße niedergeschlagen und für tot erklärt und er liest seinen Nachruf auf dem Zug von München nach Berlin. Und ich habe mal versucht, zwischen 1925 und 1932 die Erwähnung Hirschfelds in den wichtigen nationalsozialistischen Zeitschriften, der Angriff der Stürmer und den völkischen Beobachter nachzuverfolgen. Und Hirschfeld wird sukzessive als das schlimmste Feindbild der Weimarer Zeit aufgebaut. Das ist unbedingt auszulöschen gilt. Und Goebbels sagt 1929 in einem Satz, wenn wir an die Macht kommen, dann werde ich dieses Institut zuklappen und zwar mit einem hörbaren Ruck. Und das haben dann die Studierenden der Hochschule für Leibesübung und der Tierärztlichen Hochschule tatsächlich wahrgemacht am 6. Mai 1933, indem sie es mit einem großen Orchester haben sie gefeiert und sich sozusagen in Paradeordnung aufgestellt vor dem Seitenangang und haben im Grunde das Institut leergeräumt. Ein Teil wurde verkauft, dieser Bücher übrigens, die wurde auktioniert. Hirschfeld hat sogar einen Teil zurückgekauft, aber der größte Teil wurde auf dem Opernplatz in Berlin am 10. Mai anlässlich der Bücherverbrennung sozusagen den Flammen übergeben, sage ich mal fast euphemistisch. Also es wurde vernichtet.
Wo steht das Fach Sexualwissenschaften heute?
Das hat eigentlich nach wie vor ein, ich sag mal, Mauerblümchen-Dasein. Wissen Sie, Sexualität gilt heute auch so ein Stück in der akademischen Landschaft sozusagen noch nicht so recht als wissenschaftsfähig, weil es natürlich hat immer auch mit, wir kennen das, wenn wir über unsere Sexualität sprechen, das ist mit Grenzen, mit Scham verbunden, mit Intimität verbunden und die Sexualwissenschaftler gelten halt immer als auch die Akademiker oder die Ärztinnen und Ärzte oder Psychologinnen und Psychologen, die durch das Schlüsselloch gucken. Und das hat so etwas leicht Despektierliches. Und Sexualwissenschaft ist heute sehr viel weiter natürlich. Es gibt wunderbare, große Einrichtungen. Ich denke an Hamburg-Eppendorf beispielsweise, eine sehr breit aufgestellte Institution, die auch Sexualität in großer Breite bearbeitet. Transsexualität und Queer und LGBT ist dort ein großes, breit beforschtes Thema. Weit ab dieser Normativität von krank und gesund, sondern hier geht es sozusagen nochmal die einzelnen Phänomene, die einzelnen Formen von Identität in der Gesamtheit jenseits von Krankheitszuschreibungen in den Blick zu nehmen. Wir haben weitere Einrichtungen, aber die sind dann in Berlin beispielsweise an der Charité, die sich mit Pädosexualität besonders in dem Forschungsschwerpunkt beschäftigen. Wir haben Merseburg beispielsweise, die Sexualpädagogik in den Mittelpunkt rücken. Also es gibt eine Reihe von Einrichtungen, aber wir müssen sagen, ein Max-Planck-Institut für Sexualforschung gibt es bis heute nicht.
Der Liebe und dem Leid, so heißt die erste umfassende Studie über das berühmte Institut für Sexualwissenschaften von Magnus Hirschfeld. Das Buch ist gerade erschienen bei Surkamp. Der Medizinhistoriker Rainer Herrn hat es geschrieben und mit ihm habe ich gesprochen. Vielen Dank.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.